und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Und dann anschließend charakterisiert Jesus zwei unterschiedliche Gruppen. Das haben wir noch sicher im Ohr. Vor 6 Jahren hat man im Spiegel können lesen, fast 50 Millionen männliche Küken werden jährlich in Deutschland getötet. Das verstößt nicht gegen das Tierschutzgesetz, urteilte jetzt erneut ein Richter. So 2016. 50 Millionen männliche Küken geschreddert durch die Maschine. Sortierstation in unserer Zeit, in unseren Medien. Ab dem Jahr dürfen sie das in Deutschland nicht mehr machen, aber zu Österreich und zu Frankreich gleich noch. Jetzt könnt ihr euch überlegen, woher die weiblichen Küken kommen. So funktioniert Europa. Jesus geht in diesem Bild aber nicht ums Tierwohl. Man könnte das sehr gut daraus ableiten. Jesus greift ein Bild aus der Tierzucht aus oder auf der Nutztierhaltung. Und wir haben es da eben gesehen, wo damals oder eben auch uns auf andere Art und Weise sehr wohl vertraut ist. Es geht darum, dass männliche von weiblichen Tieren getrennt werden. Weil männliche eher zur Fleischproduktion taugen. Und das wird jetzt mit diesen Gückeli gemacht in Deutschland. Denn da, wo es gelingt, ist so eine Rasse, wo man kann, wo Eier legt, aber das Fleisch gleich kannst essen. Und weibliche Tiere werden in der Regel für die Milchproduktion oder die Aufzucht sehr gut gepflegt und auf die Seite gestellt. Auch in der Schafzucht, in der Rinderzucht. Der Landwirt muss das nicht erklären, mit was man das Geld verdient und wie das funktioniert. Was will aber Jesus uns mit dem Gleichnis oder mit dem Bild klar machen? Sagt er uns einfach, Frauen kommen in den Himmel, Männer in die Hölle. Ist es denn gerade so einfach? Ja, Männlein und Weiblein, oder, sind da getrennt worden. Ist es so einfach? Kann man es einfach so ring sagen? Oder hat es gleich noch einen tieferen Sinngehalt? Einen weiteren Sinngehalt? Geht es um viel mehr? Geht es um sein Erscheinen? Ich möchte zwei Auslegungen, die gern und gäbe sind, uns kurz daran anführen. Es gibt eine sogenannte prophetische Auslegung, ist mir wohl vertraut und vielen von euch auch. Und offensichtlich der Ausleger oder der Schreiber von der Bibel, den ich euch vorgelesen habe, der strahlt darüber Weltgericht. Oder jüngstes Gericht oder Ende der Zeit oder was denn auch immer ihr möchtet darüber schreiben. Einige verstehen genau das Gleichnis als Ende der Welt. Als der Tag, wo sich entscheidet. Im Jenseits. Letzte Gerechtigkeit für alle Ungerechtigkeit, die dir da in dieser Welt widerfahren ist. Jeder kommt den Lohn für seine Werke über. Der Barmherzige widerfährt Barmherzigkeit. Der Hartherzige werden gerechterweise mit ihrer eigenen Härte konfrontiert. Das ist eine Möglichkeit, das Gleichnis zu interpretieren. Das könnte man jetzt in verschiedenen Arten ausführen. Ich habe vorher ein bisschen lustig gemacht, so lustig ist es dann gleich wieder nicht. Und man kann auch nicht sagen, das ist da, wie der Busch gemacht hat, wenn man die Völker sortieren möchte. Das ist die, wie hat er gesagt, die Linie des, jetzt muss man nicht mehr in den Sinn, und der Völker trennt die Linie des Terrors. Irgendwie so etwas hat er gesagt. Und dann noch eine, ist er in den Krieg gezogen in den Osten. Ihr mögt euch erinnern, Irak. Krieg. So die Linie, die er gezogen hat, das ist nicht damit gemeint, dass Jesus da wird die Völker so auftrennen. Sondern ich glaube, die Linie vom Bösen, die geht nicht zwischen den Völkern durch, sondern die geht mitten durch unser Herz durch. Da ist es. Da ist die Linie. Da entscheidet sich's. Mal sind wir barmherzig und mal sind wir unbarmherzig. Wir alle wissen's. Wir sind nicht immer die Barmherzigen. Manchmal sind wir eben auch unbarmherzig. Und er fragt sich dann schon am Schluss, auf welcher Seite vom Gatter stand ich. Und das ist manchmal auch die Sorge und die Angst im Blick auf den Tag. Doch die kann ich euch nehmen. Es gibt eine zweite Form von Auslegung, und die möchte ich heute ein bisschen mehr vertiefen. Ich glaube, die erste ist euch wohl vertraut, habt ihr schon viel gehört, kann man auch gut überall nachlesen, es gibt auch viele Videos mittlerweile zu dem. Ich möchte aber eine zweite, und ich glaube, die kann uns auch helfen. Und das zweite, da versetze ich jetzt die Fahne. So, das Ziel liegt nicht vor uns, sondern ich möchte euch einfach sagen, wir sind alle durchs Ziel durch schon gelaufen. So, wir sind angekommen. Freunde, wir sind angekommen. Ihr alle sind angekommen. Jesus ist der Sieger, natürlich, ist als Erster durch. Aber wir sind auch durch. Der Volksmarsch ist mitten im Tun. Ein paar kommen noch, man sieht es jetzt gerade nicht, sie sind noch hinten dran. Sind noch draußen, sind noch am Laufen. Wir sind angekommen, da vor Jesus Christus. Da ist sein Tisch. Wir sind eingeladen. Wir sind angekommen bei Gott. Wir sind angekommen vor Gottes Thron. Wir haben es vorher gesungen, das Osterlied. Christus ist auferstanden. Christus ist als Auferstandene erschienen. Die gegenwärtige Auslegung, der präsentische Auslegung, erklärt Jesus mit dem Gleichnis den Steg von einer Gemeinschaft der Barmherzigkeit zum Symbol von der kommenden Herrschaft mitten in einer Welt, die sich gegenseitig mit aller Gewalt Köpfe einschlägt. Jesus lebt und ist auferstanden. Und ich glaube, für uns alle ist klar, dass mit ihm zusammen auch sein Reich angefangen hat. Wenn er der König ist, und das ist er jetzt. Das singen wir ja immer wieder. Und das feiern wir heute. Einmal, wenn er der König ist, dann hat auch sein Reich angefangen. Und sein Reich hat angefangen in deinem und in meinem Herz. Und zwar durch den Glauben. Durch den Glauben gehören wir zu ihm. Durch den Glauben hat er uns zu seiner Herde dazugenommen. Durch den Glauben an ihn gehören wir zu dieser Gemeinschaft von den Barmherzigen. Weil wir Barmherzigkeit durch seinen Geist in unserem Herz haben. Das heisst nicht, dass alles andere, was ich vorher gesagt habe, falsch ist. Das stimmt auch. Das verwirrt uns manchmal, dass die Bibel vielschichtig ist, mehrere Auslegungen nebeneinander möglich sind und nicht eine falsch und die andere richtig ist. Mit dem müssen wir leben können, dass die Bibel prophetisch redet in die Zukunft, dass sie aber auch zumindest in unser Leben, unsere Gegenwart hineinredet und uns auffordert, zum heute handeln. Und nicht dann irgendwann. Etwas wird mit uns vielleicht passieren, wenn es dann gut kommt. Jesus wählt Menschen aus, die Herzli in den Augen haben und nicht Dollarzeichen. Was hast du in deinen Augen? Herzli oder Dollarzeichen? Siehst du den Mensch oder das Geld? Ist gar nicht so einfach. Jesus antwortet den Jünger mit dem letzten Gleichnis eigentlich auf die Frage, die sie ihm gestellt haben. Wir sind ja eigentlich mitten in einem Nachtgespräch. Jesus war unterwegs und hat gesagt, vor dem Tempel, der Tempel wird zusammengefallen. Da wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben. Dann war die Frage und einige haben dann gesagt, Jesus wird den Tempel abbrechen. Nach 3 Tagen wird er ihn wieder aufbauen. Dann haben sie noch einen Strick daraus gedreht, hat Jesus aber nicht gesagt. Er hat nur gesagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Arbeit haben den anderen gemacht. Und die Jünger wollten noch wissen wollen von ihm, Jesus, wenn nicht der Tempel das Zeichen ist von deiner Macht und Herrlichkeit, wenn nicht der Tempel, wo der Herodes da baute, das Zeichen ist von deiner Macht und Herrlichkeit, was denn, Herr? Was ist das Zeichen von deiner Herrlichkeit, wenn du wiederkommst? Dann sagt Jesus ihnen, wenn ich wiederkomme, dann ist nicht der Tempel, den ihr hier seht hinter mir, wo der Herodes als Zeichen von seiner Macht und Herrlichkeit gebaut hat, mein Zeichen, sondern dann sind ihr das Zeichen. Du, ihr, Jünger, ihr Männer, ihr Frauen, die heute Abend mit mir hier zusammensitzen. Ihr seid das Zeichen, denn ihr seid der Kreis der Barmherzigen. Und der Kreis, Gemeinschaft, Gemeinde, Gemeinschaft der Barmherzigen, das ist mein Zeichen, das ich in dieser Welt aufrichte, die unzerstörbar ist. Wo ein Tempel ist, so sagt es der Paulus oder später auch der Petrus, nimmt das Bild auf, wo ein Tempel ist, wo viel grösserem Ausmaß, wo es nicht vorstellbar ist. Ein lebendiger Tempel oder ein Tempel aus lebendigen Stein, sagt der Petrus. Wenn ihr zurückschaut auf das, was da passiert ist, was Jesus ihm gelehrt hat. Und Jesus setzt noch einen drauf, er sagt, den jüdischen Männern, die da in seinem Kreis sitzen, wenn ich erhoben werde, dann werden alle, auch Menschen aus den Heiden, zu dieser Gemeinschaft hinzugenommen werden. Es geht mitten durch alle Völker, es geht mitten durch Geschlechter durch. Aus allen Völkern. Alle Völker kommen vorhin und werden geschieden nach denen, die an ihn glauben oder eben nicht an ihn glauben, die ihn ablehnen oder die Barmherzigkeit grundsätzlich ablehnen. Wenn du ein Problem hast mit der Barmherzigkeit, dann kannst du auch nicht zur Gemeinschaft der Barmherzigen kommen. Wir aber gehören zur Gemeinschaft der Barmherzigkeit, weil wir Jesu Barmherzigkeit angenommen haben. Und Jesu Barmherzigkeit sind die Zeichen von Brot und Wein. Jesu Barmherzigkeit bedeutet, dass du mit deiner Schuld, mit deiner Sünde vor ihn kommst und sagst, Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Unbarmherzigkeit. Vergib mir meine Hartherzigkeit. Erlöse mich, Herr, und gib mir einen neuen Geist für die Barmherzigkeit. Und wie er es so oft gemacht hat in den Evangelien, sagt er zu dir, und hat zu mir gesagt, deine Schuld ist dir vergeben aufgrund vom Gericht, wo über mich ergangen ist und darum nicht mehr über dich wird ergehen. Das jüngste Gericht, wenn man so will, hat Jesus für uns erträgt. Er ist an deiner und an meiner Stelle gestorben und hat die Schuld auf sich genommen. Das Gericht gibt es, hat es gegeben, wird es geben, aber Christus ist an unserer Stelle gestorben für dich und mich. Wenn wir an die Barmherzigkeit glauben, dann gehören wir zur Gemeinschaft der Barmherzigen. Jesus lädt uns dann auch ein, nach dieser Barmherzigkeit zu leben. So, das Gegenteil. Das ist die Gemeinschaft der Unbarmherzigen. Sehen Sie das? Das wird da in Nordafrika ist das gang und gäbe. Ich weiss nicht, im Wallis macht man Kuhkämpfe, geht etwa in die gleiche Richtung, aber das ist ein Wiederkampf. So, Zwei harte Grinde, Vollgas aufeinander. Ja, das gibt einfach einen Crash. Ja, es gibt auch ein herziges Video, Mann gegen Bock. Also der Mann hat keine Chance gegen so einen Bock. Der hat einen Helm angehabt. Ohne Helm kannst du es gar nicht probieren, du bist tot nachher. Die haben so harte Schädel, die Böcke. Aber in dieser Welt geht es manchmal so. Die Gemeinschaft der Unbarmherzigen wird letztendlich das Opfer der eigenen Unbarmherzigkeit. Und manchmal fühlt sich dann die Unbarmherzigkeit auch schon fast wie ein Straflager in dieser Welt innen an. Man muss gar nicht bis in Sehnsitz hineingehen. Bis derartige Machtkämpfe unter Männern brutale Auswirkungen haben, bis in unsere Heizung rein. Zwei. Man kann sie überall, auf der ganzen Welt geht es so. Manche sind offensichtlich, andere Machtkämpfe werden nicht so politisch in der Öffentlichkeit austragen. Was bedeutet das für uns? Wir gehören denen, die gleiche Rasse hier, zu denen. Da ist die Herde einigermaßen friedlich unterwegs. Vermutlich hat es auch irgendwo einen Bock, aber der ist jetzt da nicht so sichtbar. Die Auslegung macht das, dass wir mit zu dieser Gemeinschaft gehören. Und zwar nicht dann irgendwann nach dem jüngsten Gericht, nach wenn wir gestorben sind, in den Himmel gekommen sind und dann das Gericht auch vorbei ist, sondern wir gehören jetzt zu dieser barmherzigen Gemeinschaft. Heute. Du, dich, jedes. Wir bevölkern jetzt das Reich Gottes. Aber auch in Zukunft. Es ist gegenwärtig und zukünftig. Jesus hat eigentlich die Zukunft in die Gegenwart hineingeholt mit dem, was er gemacht hat. Jeden Tag tut Jesus noch heute Menschen zu seinem Volk dazu, die zu ihm kommen und bittet: Herr, vergib mir meine Hartherzigkeit und segne mich mit dem Geist der Barmherzigkeit, damit ich auch im Alltag den Schwächsten mit Würde, Achtung und Barmherzigkeit begegne. Das könnte man jetzt auch mit dem Vater unser beten. Menschen, die so beten, haben das Reich Gottes schon geerbt. Bist du ein Kind Gottes, ein Kind vom lebendigen Gott, der gnädig und barmherzig ist. Sein Geist von der Barmherzigkeit erfüllt dein Herz. Du verstehst, Christi ist ein lebendiges Symbol in einer Welt, wo Menschen auf brutalste Art und Weise sich gegenseitig Symbol, also die prächtigen Symbole der Herrlichkeit, zerstören. Die Römer haben dort mal den Tempel zerstört. Heute lässt man Brücken explodieren oder andere Orte tut man sich gegenseitig ganz bewusst zerstören. Symbolische Orte tut man gegenseitig kaputt machen. Jesus aber macht mitten in dieser kaputten Welt, richtet er Symbol auf, wo nicht ein Haus, eine Kirche oder ein höchster Spitz ist, sondern er richtet eine Gemeinschaft von Barmherzigen auf. Und er macht das mitten in der brutalen Kriegshölle. Er macht es heute mitten dort, wo Menschen leiden. Keinen Ausweg mehr sehen. Nicht mehr wissen, wie sie ihr warmes Essen machen können. Nicht mehr wissen, wo sie eine warme Stube haben. Wo sie vielleicht auch einen Fehler gemacht haben in ihrem Leben und in ein Gefängnis gekommen sind. Mitten an diesen Ort richtet Jesus seine Barmherzigkeit auf. Und er macht es nicht irgendwie, sondern er macht es durch seine Boten, durch dich und mich. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, ist der Einstieg, ein Einstiegssatz zur Bergpredigt. Das ist das Gleichnis dazu. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. In der Gemeinschaft der Barmherzigen geht man aufeinander zu und gibt einander Anteil an dem, was man hat. Ich kann euch nicht sagen, ich freue mich, dass wir das auch als Gemeinschaft machen. Seit Monaten haben wir das Haus nebendran, das Haus vom Lob, an einer Familie, bis jetzt praktisch kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben Fremden Unterkunft gegeben, so wie es Jesus gesagt hat. Du und ich, wir haben Anteil an dem, weil wir miteinander den Mietzins hier finanziert haben, bis jetzt. Und jetzt zahlen sie ein bisschen, etwas, was möglich ist, aber wir zahlen weiter, dass die Familie da sein kann. Das ist die Gemeinschaft der Barmherzigen. Darum stelle ich die Fahne hinterher. Wir alle gehören zu dieser Gemeinschaft der Barmherzigen. Das ist das stärkste Zeichen, wo Jesus aufgerichtet hat, dass es mit der bösen, alten Welt zu Ende geht und eine neue Welt eigentlich bereits angefangen hat. Oder wie Jesus sagt, oder die Bibel sagt, im Kommen ist. Jesus ist im Kommen, es ist eine Bewegung, er ist im Ankommen. Und wir sind mit ihm am Ankommen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, das dann wird sein, sondern das Reich Gottes blüht jetzt mitten in dieser Welt unter dem Bösen auf. Man könnte noch andere Gleichnisse auch vorholen, wo Jesus das probieren erklären. Mitten in dieser Welt ist schon das Reich Gottes, wird es sichtbar, spürbar, da, wo wir zeichenhaft zusammenstehen und gemäss der Barmherzigkeit miteinander umgehen, aber auch mit den Menschen, die weit, weit aussen sind.